So, guten Morgen miteinander. Ich habe gerade beim Anlaufen gesagt, es ist heute ganz anders als letztes Mal. Letztes Mal war es so wunderbare Sonne. Ich habe sogar noch ein Foto gemacht draussen, also wirklich herrlich. Und heute habe ich Schnee schaufeln heute Morgen. Also ein bisschen andere Umstände. Ja, der Titel, den ich gewählt habe, was hat Daniel in der Löwengrube mit Jesus zu tun? Ich möchte also heute in der Geschichte von Daniel ein bisschen weiterfahren. Wir haben ja letztes Mal oder vorletztes Mal auch miteinander ein bisschen angeschaut, so in welchem Jahr dass wir uns etwa befinden. Und ich nehme euch jetzt wieder mit, oder? Ein bisschen in die Vergangenheit. Und wir sind jetzt also ein paar Jahre weiter als letztes Mal. Letztes Mal sind wir so, haben wir mal angefangen im Jahr 605 vor Christus, wo ja der Daniel und seine drei Freunde verschleppt worden sind. Und jetzt sind wir im Jahr 539 vor Christus. Und wir haben in der Zwischenzeit ganz eine andere Situation. Das Babylonische Reich ist bereits zu diesem Zeitpunkt wieder Vergangenheit. Das erste von diesen vier Reichen, die wir letztes Mal davon geredet haben, ist also schon wieder Vergangenheit. Und jetzt ist das Medo-Persische Reich das, was vorherrschend ist. In der Zwischenzeit ist der Daniel ca. 85 Jahre alt. Einfach, dass wir ungefähr eine Ahnung haben, oder? Wie alt er ist. Ja, sehr jung, eben ca. wahrscheinlich mit 15 Jahren, ist er ja verschleppt worden. Und der König Darius, der da erwähnt wird, heisst, das ist der König Darius der Meder. Es wird in aller Fall noch ein bisschen diskutiert, wer das jetzt genau war. Weil was wir ja wissen, ist, dass der Kyrus, der König von Persien, in dieser Zeit gelebt hat. Und wenn wir jetzt in der Bibel schauen würden, dann gibt es ein Buch, das da parallel ist, in den Geschichtsbüchern. Ich mache jetzt keine Abfrage. Ja, als Lehrer ist mir immer ein bisschen geneigt, oder? Dass man gerne mal würde fragen. Oder? Ja, das ist das Buch Esra. Also wenn ihr im Buch Esra jetzt würdet lesen, das erste Kapitel, dann kommt ihr genau in diese Zeit rein. Das heisst also, der Kyrus war der erste König unter den Persern und wahrscheinlich ist der erwähnte König da, der Darius der Meder, ein Unterkönig gewesen, der in Babylon war. Das ist aber nicht hundertprozentig sicher, aber man nimmt das mal so an, weil geschichtlich ist der so nicht einwandfrei nachweisbar, wenigstens mit dem Namen. Wahrscheinlich war eben Darius sogar ein Titel gewesen. Also wie König oder Darius als Titel, deshalb findet man das Geschichtliche so nicht. Aber das tut weiter mal nichts zur Sache. Wir wissen einfach, dass der Daniel, ich sage jetzt mal so, vom Inventar von der Babylonier mitgenommen worden ist, von dem König. Weil alle die, die sonst regiert haben unter dem König noch von der Babylonier, gerade im Kapitel voran, nehme ich einmal an, das sind alle abgesetzt worden, wenn sie nicht umgebracht worden sind. Aber irgendwie haben da die schon gewusst von dem Daniel und ist dem sein Ruhm offensichtlich auch denen schon bekannt gewesen. Also hat man den gerade mal mitgenommen und hat den noch eingesetzt zum Regieren. Oder mitregieren. Und so lesen wir im Daniel Kapitel 6, ich lese da ein paar Vers, ab Vers 4. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil er ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Also das Zeugnis, oder, kommen wir vom Daniel über. Und so finde ich halt das Buch von Daniel und vor allem die Person von Daniel, wie aber auch seine drei Freunde, immer wieder ein wunderbares Vorbild, auch für uns. Also ein Vorbild, wie sie im praktischen Leben unter teilweise eben sehr unangenehmen Umständen dann treu gewesen sind, treu ihre Arbeit auch verrichtet haben. Und so ist das auch für uns ein Ansporn. Das, wo wir auch sind, wenn wir das Gefühl haben, das, was wir machen, jetzt ist vielleicht gerne so wichtig, der Arbeit und so weiter, dass wir einfach wissen, wir tun, was wir tun. Tun wir für den Herr. Was wir auch tun, sei es auch daheim, sei es in der Kindererziehung, wir tun es für Gott. Das ist ganz wichtig. Und in dem Sinne möchten wir es einfach treu tun. Weil der Herr sucht Treue. Er sucht nicht grosse, wunderbare Taten, die alle sehen, sondern er sucht dein Herz. Und er sucht, dass du ihm treu bist. Das ist das Allerwichtigste. Einfach in dem Sinne, wo du bist. Und in dem sehen wir wirklich ein Vorbild. In dem Daniel. Nun ist aber so, dass der Daniel da beneidet wird. Und so wird es auch Situationen geben, wo du vielleicht eben auf einmal merkst, da kommt irgendwie ein kühler Wind entgegen. Bildlich gesprochen. Da hat es irgendwie Leute, die sind mir nicht wohlgesonnen. Wenn ihr das kennt. Oder ist das nur bei mir so? Kennt ihr auch? Gut, dann kann ich weiterfahren. Hätte jetzt müssen abbrechen, oder? Müssen sagen, ihr das nicht kennt. Gut, also das heisst, wir haben also in unserem Leben immer wieder Gegenwind. Das heisst, Menschen, die irgendwie uns neidisch sind, warum auch immer. Neid und Eifersucht ist eine der ganz grossen Herausforderungen. Und die Herausforderung, die wir reingestellt sind, kommt nicht nur von Leuten, die den Herrn nicht kennen. Ich weiss nicht, ob ihr auch kennt, dass in der Gemeinde manchmal auch Situationen gibt von Neid. Oder gibt es das da nicht? Sehr ganz unbekannt. Gibt es doch manchmal auch. Nur ist es so, dass es in der Gemeinde ein bisschen verdeckter ist. Dann zeigt man natürlich nicht gerade offen, oder? Man weiss ja, das ist eigentlich nicht richtig, oder? Also, ob man es ein bisschen verstecken, ein bisschen kaschieren, sagt man dem, oder? Ein bisschen subtiler, oder? Ein bisschen zeigen. Aber es ist eine Realität. Was ich einfach sagen will, ist, tun wir doch das vielleicht auch mitnehmen, tun wir unser Herz doch einfach ins Licht stellen vom Herrn und sagen, Herr, zeig du mir auf. Wie der Psalmdichter gesagt hat, dass wirklich, dass der Herr doch mag zeigen, ob irgendetwas in unserem Herz ist und nicht richtig ist und nicht aufrichtig ist. Manchmal gibt es das, oder? Manchmal ist es so, dass ich irgendwo jemanden sehe, wo etwas besser kann als ich. Vielleicht schöner Musik spielen oder was immer auch. Und dann ist da innen so ein bisschen am Tun, oder? Dann kommt schnell mal so Neid oder so. Das sind Sachen, die bei uns vorkommen können. Also, wenn wir jetzt nicht einfach den Finger auf andere zeigen, sondern ganz bewusst einfach den Herrn bitten, dass er doch Licht gibt in unser Herz. Dass wir bereit sind, uns immer wieder da auch ins Licht Gottes stellen zu lassen und von ihm korrigieren zu lassen. Und dann lesen wir weiter in dem Vers 7. Darauf bestürmten jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen, König Darius, mögest du ewig leben. Ich musste ein bisschen schmeicheln, oder? Sie haben mich irgendeinen Plan ausgeheckt. Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter, erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte oder irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Das können wir mal fragen, haben jetzt die eigentlich die Wahrheit gesprochen? Was haben sie gesagt? Sämtliche, ja mindestens einen haben sie vergessen, oder? Nämlich der Daniel, oder? Da ist man sicher nicht dabei gewesen. Wahrscheinlich hat es ein paar andere auch noch gehabt, nicht dabei, sondern es war so eine Clique drinnen, oder? Wo das ausgeheckt hat. Aber sie haben natürlich einen Eindruck schinden. Jetzt müssen wir vielleicht auch noch daran denken, jetzt müssen wir uns einmal in die Situation versetzen von dem König. Wie lange war jetzt der wahrscheinlich da schon in seinem Amt gewesen? Hat jemand eine Ahnung? Einfach aufgrund der Geschichte, so ein bisschen, wenn man das ein bisschen anschaut, auch innerhalb des Buches. Oder wir lesen im Kapitel vorher gerade, wie eben die eingedrungen sind, oder? Also wahrscheinlich ist der erst ganz frisch im Amt gewesen. Man nimmt an, oder, dass er eingesetzt worden ist und eigentlich noch gerne so lang in dem Amt war. Jetzt, wenn natürlich so ein König in so ein Amt hineingekommen ist, oder wie immer auch er da dran gekommen ist, dann will er natürlich sich ein bisschen absichern, oder? Er will ja die Leute können zählen, oder, auf die. Und so ist man, kann man mal davon ausgehen, dass er natürlich für so Sachen schon eher empfänglich war. Ich denke, ja, das klingt noch ganz gut. Alle dürfen nur etwas erbitten für 30 Tage, nur bei mir. Und bei keinem anderen Gott. Das klingt noch ganz gut, oder? Da hat er sich also ein bisschen geschmeichelt gefühlt. Und das können wir gut menschlich verstehen. Aber er hat es unterlassen, andere noch zu befragen. Eben, er hat zum Beispiel nicht beachtet, dass der Daniel nicht da ist. Und gerade vorhin haben wir ja gelesen, dass der Daniel wollte über alle anderen sitzen, oder? Das haben wir gerade vorhin gelesen. Jetzt, der Daniel hat völlig vergessen irgendwie in dem Moment. Nicht denken, jetzt frage ich den Daniel mal noch, was er eigentlich meint dazu. Und das möchte ich vielleicht auch noch mal als praktische Belehrung mitnehmen für uns. Gibt es nicht manchmal auch Situationen, wo wir vielleicht auch fast ein bisschen geschmeichelt werden und ganz schnell irgendeine Entscheidung treffen für etwas? Das kann manchmal im Beruf passieren, oder? Wo man ihnen auch muss bereuen. Oder ein Kaufentscheid. Ja? Alle die immer so schnell drängen, ja, jetzt gerade unterschreiben, das ist alles wunderbar und gut. Da kann ich einfach das vielleicht mitgeben. Dann doch immer die wichtigste Person im Leben noch befragen. Das ist der Herr. Dass man doch einfach vor wichtigen Entscheidungen wirklich ganz bewusst vor den Herr kommt, das im Gebet vor ihm nochmal ausbreitet, um Klarheit zu bekommen. Da könnte man wahrscheinlich viele falsche Entscheidungen eben so vermeiden. Das einfach auch als Beispiel. Ich möchte so darauf hinweisen, wenn ihr so den Text lest, dass ihr immer wieder versucht, was kann ich da mitnehmen, auch für mich ganz persönlich. Was sagt das für mich? Vers 11 lesen wir weiter. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offenes Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Das heisst also, jetzt müssen wir mal da schauen, wir sind da noch gerne so. So, jetzt sind wir wieder am richtigen Ort. Der Daniel hatte also ein Gebetsleben gehabt, ist dreimal im Tag ganz bewusst, hat er sich die Zeit genommen. Klar, auch noch dazumal ist natürlich der Ort, oder, wo er sich ausgerichtet hat, Jerusalem gewesen, und er hat ganz bewusst da auch gebetet. Jetzt hat er das gehört, genau das ist jetzt verboten. Also wenn, hat er ganz genau gewusst, wenn ich jetzt wieder ins Gebet gehe, dann setze ich mich da damit der Gefahr aus, bei den Löwen zu landen. Und da sehen wir, dass er jetzt eben nicht Gott in dem Sinn jetzt da denkt hat, ja gut, jetzt kann man etwas aushandeln mit Gott, weißt du, es ist nur 30 Tage oder so, sondern er ist Gott treu geblieben. Und er hat auch die Menschen nicht gefürchtet, sondern hat Gott gefürchtet. Und das ist da, wo man immer wieder die ganze Bibel durch auch sehen, dass man wirklich Gottesfurcht braucht, nicht Menschenfurcht. Menschenfurcht führt uns ganz am falschen Weg. Das sehen wir auch bei diesen Pharisäern, oder, wo der Jesus gefragt hat, ja, da, was der Johannes der Täufer predigt, ist das jetzt vom Himmel oder ist es von den Menschen? Ja, so wie die Pharisäer reagiert haben, ist ganz klar, dass sie das nicht vom Himmel akzeptiert haben. Sonst hätten sie auf ihn gehört. Sonst hätten sie auf Jesus gehört. Aber sie haben die Menschen gefürchtet. Darum haben sie gesagt, ja, wir wissen es nicht. Immer wieder sehen wir, dass die Menschenfurcht von diesen Pharisäern, die wir dort drinnen sehen. Da dürfen wir mitnehmen, dass wir wirklich den Herrn fürchten. Nebst dem, dass wir uns auch wieder ganz bewusst Gedanken machen, wie sieht mein Gebetsleben aus? Wo stand ich da? Habe ich jeder für sich noch mal kurz überlegen, auch in dieser vergangenen Woche, wann habe ich bewusst die Gebetszeiten gehabt und ich einfach bewusst mir Zeit genommen habe für den Herrn? Muss jeder für sich, oder ganz persönlich. Und dann einfach auch wieder für diese Woche sich überlegen, vielleicht auch wirklich sagen, Herr, ich möchte doch die Zeiten finden, wo ich mit dir sein kann. Und das ist etwas, was wir da mitnehmen dürfen von dem Daniel. Und der Daniel war wahrscheinlich nicht ein Mann, der wenig beschäftigt war. Oder? Er hatte sehr hohes Amt und wahrscheinlich sehr viel beschäftigt. Aber er hat die Zeit gefunden. Und ich meinte, wenn ich richtig erinnere, ist das der Luther gewesen, der gesagt hat, dann, wenn er einen Tag hat, wenn es sehr viel zu tun gibt, dann nehme ich mir mehr Zeit zum Bett. Und mehr Zeit war bei ihm manchmal 2-3 Stunden gewesen. Also da sind wir wahrscheinlich noch ziemlich weit weg, oder? Im Normalfall. Also wenigstens bei mir persönlich. Also das, denke ich, dürfen wir da mitnehmen. Und dann sehen wir im weiteren Verlauf, die Männer, die sind natürlich dann, haben nicht darauf gewartet, oder? Das war ja ihre Absicht gewesen. Vers 12. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Ja, und dann hat es natürlich dann so kommen, dass er dann vor den König geführt worden ist. Und erst dann hat der Darius gemerkt, die haben mir eine Falle gestellt. Der hat das nicht wollen. Und dann hat er irgendwie gesucht, gibt es jetzt irgendeinen Weg, um den Daniel zu retten? Und ich weiß nicht, ob das Buch Esther in Erinnerung habt, aber Meder und Perser, wenn ein König von den Meder und Perser einmal ein Edikt rausgegeben hat, also einen Befehl, hätte er nicht mehr zurücknehmen. Hätte nicht mehr können sagen, oh, jetzt habe ich irgendwie ein Zeichen gemacht. Dann müssen wir es wieder ändern. Ist nicht mehr gegangen. Das ist irgendwie wie ein Sicherheitsventil gewesen, dass der König zuerst ein bisschen studieren sollte, bevor er etwas macht. Also hätte er nicht mehr können zurück. Er hätte müssen den Löwen ausliefern. Und er hat das wirklich dann traurig gemacht. Er ist dann das eben Abend, hat es kein Fest gegeben, gar nicht, hat nicht einmal geschlafen. Das heisst, der Schlaf ist von ihm geflohen, oder? Und der König hat wirklich Ungemach gehabt. Hingegen der Daniel, der hat wirklich ruhig vertraut. Er hat einfach auf Gott vertraut. Er hat gewusst, ich bin in den Händen vom Herrn. Wenn der Herr will, kann er mich bewahren, so wie die drei Freunde, oder? Im Feuerofen. Kapitel 3 ist irgendwie eine Parallele. Die drei Freunde haben gesagt, ja, wir beten die Statue nicht an. Und Gott kann uns bewahren, kann uns retten. Wenn nicht, dann weisst du, wir beten das nicht an. Sie sind standhaft gewesen. Sie haben gewusst, Gott kann uns bewahren, wir können aber auch verbrennen. Und das hat Daniel auch gewusst. Gott kann mich bewahren da drin. Es kann aber auch sein, dass die Löwen einen feinen Mittag haben mit mir, oder? Das hat er genau gewusst. Er hat aber gewusst, wenn er jetzt das Mittag ändert von Löwen, dann ist er trotzdem beim Herrn. Seine Seele ist bei ihm. Er will Gott treu sein. Und das ist ganz wichtig, dass wir da wirklich eben keine Menschenfurcht haben. Dass wir einfach wissen, wir sind geborgen im Herrn und der Herr wird genau das machen, was richtig ist. Also dann, wenn wir keine Kontrolle mehr haben, der Herr hat Kontrolle. Und in dem Fall da ist es wunderbar, dass schlussendlich er ja dann bewahrt worden ist. Und so ist er gerettet worden in dieser Not. Und wir sehen dann im Hebräerbrief, Kapitel 11, wird das erwähnt. Hebräer Kapitel 11, oder das Kapitel, wo ja die verschiedenen Männer und Frauen aus dem Alten Testament erwähnt sind, wo im Glauben Gott nachgefolgt sind. Abraham natürlich als der Vater vom Glauben. Aber dann heisst da, ohne den Namen zu nennen, im Kapitel 11, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit bewirkten, Verheißungen erlangten, jetzt kommt's, die Rachen der Löwen verstopften. Oder sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, das sind die drei Freunde. Oder? Es wird kein Name genannt, aber jeder hat sofort gewusst, oder, um wen das geht. Also wir sehen, es ist der Glaube. Es ist also nicht, wir können es nicht einmal sagen, es ist irgendwie irgendwie Tätigkeit von der Treue oder so, sondern es ist der Glaube. Oder wir wissen, dass wir durch den Glauben gerettet worden sind. Und so können wir das auch am heutigen Morgen, dürfen wir das so verkündigen. Ich meine, ich kenne euch ja, ich kenne jetzt nur ein paar Einzelne, die ich mal geredet habe, die anderen kenne ich jetzt nicht. Der Herr kennt ja eure Herzen auch. So wissen wir, wenn jetzt irgendjemand sein Leben noch nicht dem Herrn gegeben hat, dann ist es doch Glaube, wo du zu Jesus darfst kommen. Du darfst im Glauben annehmen. Es anerkennen, ja, ich kann ja Gott nichts bringen. Ich bin sündig. Ich kann eigentlich nur meine Sünde bringen. Aber im Glauben darf ich annehmen, was Jesus für mich getan hat, dass er für mich gestorben ist, dass er meine Sünde getragen hat am Kreuz und gezahlt hat. Das ist doch der Glaube. Also rein, das ist reine Gnade. Da können wir gar nichts machen. Das ist nur ein Annehmen. Und im Leben als Christen ist das gleiche Prinzip auch. Es ist aus reiner Gnade und durch den Glauben, wo wir leben. Dass die Werke, die folgen nachher dem, oder? Also das, was wir tun, oder die Treue, die wir dürfen haben, das folgt dem Glauben. Das geht nicht voraus. Das ist ganz wichtig, oder? Wir stehen wirklich nur aus Glauben. Und so sehen wir, wie das im Neuen Testament eigentlich auch so deutet. Er hat einfach Glauben gehabt. Er hat einfach ganz wie ein Kind, oder? Der Jesus tut ja immer wieder das auch so erwähnen, dass unser Glauben ist wie ein kleines Kind. Darum finde ich das so wunderbar, die kleinen Kinder, oder? Auch unseren Kleinen, oder? Weil der einfach blind uns vertraut, als Eltern. Der tut da nicht grosse Fragen, jetzt wenigstens in dem Alter, oder? Kommt er nicht mit irgendwelchen geschickten Fragen und hinterfragt, ob ich jetzt da wirklich meine Umarmung, wie jetzt die ganz genau gemeint ist und, oder? Sondern er vertraut doch einfach ganz blind. Und so möchte der Herr, dass einfach unser Glauben in dem Sinn, wie kindlicher Glauben ist, dass man einfach darauf vertraut, er ist da. Ja, soweit jetzt die Geschichte. Und jetzt ist ja der Titel gewesen, was hat jetzt das mit Jesus zu tun? Und da möchte ich eigentlich gern auch einen Anstoß geben. Irgendwie, wie wir haben vorher gesagt, dass etwas bewirken kann, oder? Und so möchte ich einfach ermutigen oder auch wieder neu vielleicht einzelne, vielleicht für die einen ist das vielleicht das erste Mal, dass sie sich überhaupt so Gedanken machen, für die anderen denke ich auch mal, können wir vielleicht wieder mal Zeit nehmen, wie ermutigen, dass sie die Schrift nehmen, vor allem das Alte Testament, weil viele sagen, das Alte Testament ist so gross, oder? Hat so viele Seiten da drin. Und all die Geschichten, oder? Aber ich möchte irgendwie ermutigen, dass man auch im Alten Testament eben Jesus entdecken kann. Weil Jesus ist das Thema. Er, der Sohn Gottes. Und so ist er im Alten Testament vorausgesagt. Im Neuen Testament, wo er gekommen ist, sehen wir die Erfüllung. Aber im Alten Testament ist er immer wieder vorausgesagt. Wir sehen das, dass der auferstandene Herr das ja auch so deutet hat. Und wahrscheinlich, wenn man so das Bild sehen, kommt der eine oder andere schnell mal in Erinnerung, Lukas 24, die Jünger von Emmaus, oder? Ja, die beiden Jünger, die gelaufen sind und miteinander diskutiert haben und traurig sie sind. Ja, jetzt haben wir gedacht, Jesus ist wirklich jetzt der, der uns wird retten und jetzt ist er gestorben. Und jetzt sagen sie gerne einzelne, er sei wieder auferstanden, sind völlig nicht mehr rausgekommen. Und dann ist auf einmal Jesus mit ihnen, sie haben es gerne gemerkt. Und dann fragt er dann noch, ja, warum denn? Oder? Dann fragt er noch so. Und am Schluss muss er ihnen dann erklären, musste nicht der Christus dieser Leiden in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Bei allen Propheten könnte ich mir jetzt noch vorstellen, dass er vielleicht auch einen Hinweis gemacht hat, genau auf den Daniel in der Löwengrube. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen, wie man das verstehen könnte. Einfach nur der Gedanke, dass man eben im Leben vom Alten Testament, sieht das zum Beispiel der Josef auch, ein wunderbares Bild gesehen auf Jesus oder ein Moses, auf Jesus, ein David auf Jesus, ein Salomon auf Jesus, oder? Also in diesen Leben hinein. Dass wir da etwas entdecken können. Immer bestimmte Aspekte, das ist noch wichtig. Nie alles, oder? Umfassend. Jeder von denen hat also seine Fehler. Wobei es schon ganz spannend, dass der Josef und der Daniel sind zwei Persönlichkeiten im Alten Testament, wo man eigentlich keine, sage ich jetzt mal, Fehler oder negative Sachen findet. Beim Josef, der eine oder andere sagt vielleicht, ja, da, wo er jung war, so Klägelin ist und so, aber es ist wieder etwas ein bisschen für sich, könnte man noch mal ein bisschen anschauen, aber grundsätzlich, oder, ist interessant, die beiden wird wirklich nichts negativ gesagt. Oder bei anderen, wie David und so, da wissen wir alle, oder, was da alles gelaufen ist, auch ein Salomon, wenn er versagt hat, oder, also, aber gleich auch die versagt haben, sind in gewissen Aspekten eben ein Bild auf den Herr Jesus, sie redet von ihm. Auch Paulus hat das so angewendet. Ich würde vielleicht nochmal darauf hinweisen, auf dieser Homepage, wo ich angehe, am Anfang, neuesleben.ch, kann man immer die Folie dann wieder runterladen. Ich tue sie wahrscheinlich heute Abend wieder runterladen. Dann können das dort runterladen, für die das daheim dann noch wollen, vielleicht dann noch ein bisschen anschauen oder auch nochmal nachschauen oder das nachlesen. Ich tue jetzt das nicht alles lesen, rein aus zeitlichen Gründen, aber einfach sehen, dass auch Paulus das so angewendet hat. Oder? Dort ist die ganze Geschichte von Israel in der Wüste. die wir da drin haben. Wir nennen das übrigens, also das ist jetzt für die, die so ein bisschen Theologen sind unter uns, typologische Auslegung. Das heisst eine Typologie, also das heisst, im Alten Testament hat man einen sogenannten Typus, das ist wie eine Verheißung oder eine Vorschattung und im Neuen Testament eine sogenannte Gegenstück oder das Antitypus oder die Erfüllung vom Ganzen, die Realität von dem. Ja, jetzt möchte ich in 4 Schritten einfach rasch aufzeigen, wie dass man da die Parallelen kann ziehen. Ohne, dass wir jetzt eben allzu tief in alle Details gehen, aber einfach ein Versuch, dass wir jetzt einfach noch, was wir vorhin gesehen haben, die Geschichte von Daniel in der Löwengrube, was hat jetzt das wirklich mit Jesus zu tun? Wir haben ja gesehen, dass er zu Beginn auch vorgesehen war als Herrscher. Und so lesen wir auch in Matthäus 2, dass ja die Weisen gekommen sind aus dem Morgenland und gesagt haben, wo ist der neugeborene König? Und der Herr Jesus ist gekommen als der König, vorgesehen zum Herrschen. Er ist aber auch angefindet worden durch Neid und Eifersucht. Wir lesen immer wieder, dass eigentlich die Obersten, die Ältesten, die Verantwortlichen im Volk Israel neidisch gewesen sind auf ihn. Und ihn darum angefindet haben und irgendwie gesucht haben, wie können sie ihm eine Falle stellen. Das ist noch ganz interessant. Sie haben auch einen Anklagegrund gesucht, aber sie haben keinen gefunden, weil der Lebenswandel einwandfrei war. Und da lesen wir interessanterweise bei Daniel eben auch. Oder? Sie haben irgendwie etwas gesucht, aber sie haben nichts gefunden. Und bei Jesus genau gleich. Sie haben etwas gesucht. Sie haben sogar extra geschulte Leute geschickt, die gesagt haben, schau, dass sie Fangfragen stellen können. Und eine von diesen wunderbaren Fangfragen ist ja immer wieder der vom, sollen wir jetzt dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Oder? Also die Fangfragen, die haben jetzt wahrscheinlich gedacht, hey, jetzt haben wir es. Oder? Mit dieser Frage haben wir so oder so, gleich wenn er antwortet. Oder? Wenn er die eine Antwort gibt, haben wir ihn, ja, genau. Oder? Und Jesus hat so, in so einer Weise eine Antwort gegeben, dass sie alle völlig perplex schlussendlich sind. Aber es ist interessant, wenn wir eben wirklich lesen, gerade in Markus 14 auch die obersten Priester, die Schriftgelehrten, suchten, wie sie ihn mit List ergreifen könnten. Genau aus dem Grund. Wie das Volk haben sie auch noch gefürchtet, oder? Sie sind genau das Volk, so allgemein, hat natürlich viel von Jesus gehalten. Sie haben das nicht einfach können so kommen. Also angefindet. Der zweite Schritt, die ungerechte Verurteilung. Und auch da sehen wir eigentlich eine Treue im Gebet. Also wo das Edikt draussen war für den Daniel, dass alle die, die eben jemand anders anbeten, wären in die Löwengrube, dann hat er einfach ganz treu weitergebetet. Und das sehen wir auch im Herrn Jesus. Er als Mensch, Gott, der Mensch geworden ist, er als Mensch hat zum himmlischen Vater betet. Und wir sehen vor allem im Lukas-Evangelium auch immer wieder verschiedene Stationen, wo er entweder für sich allein sich zurückgezogen hat zum Betten oder mit den Jüngern oder ihnen gezeigt hat, wie er betet. Wir kennen das Vater unser. Oder eben so gerne am Kreuz. So gerne am Kreuz, oder, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Selbst da ist er noch im Gebet drin gewesen. Also treu im Gebet. Was auch, das muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, das habe ich erst letztens, ist mir das nämlich aufgefallen, die Parallele, als ich da mal ein bisschen tiefer noch geschaut habe, dass nämlich der Darius, der hat ja versucht, den Daniel zu retten, hat nicht können. Und wenn er nämlich schaut, der Pilatus hat ja Jesus nicht wollen verurteilen. Die Frau hat ihm sogar noch geschickt, oder gesagt, ich habe viel gelitten im Traum, habe nichts zu tun mit dem Gerechten. Und der Pilatus hat genau gewusst, das heisst sogar eben, dass sie ihn aus Neid, er genau gewusst, dass sie aus Neid ihm ausgeliefert haben. Und er hat irgendwie verschiedene Versuche gestartet, weil alle dann kläglich gescheitert sind, um Jesus irgendwie zu befreien. Er hätte nicht können, irgendwie. Klar, man könnte jetzt sagen, menschlich hätte er ja können. Aber es ist irgendwie nicht gegangen. Einfach die Parallele. Und dann das Leiden im Angesicht der Löwen. Und da möchte ich zwei Vers lesen aus dem Psalm 22. Vielleicht einfach auch noch mal darauf hinweisen, wenn wir ja die Evangelien lesen, dann lesen wir eigentlich eher einen Bericht von aussen oder von dem, was Jesus gesagt hat. Wir lesen aber kaum etwas von dem, was Jesus innen in seiner Seele gedacht hat. Oder? Das lesen wir eigentlich kaum etwas. Also es gibt ganz wenige Stellen, eben Johannes 17, wo er in dem Gebet war, das sogenannte hohe priesterliche Gebet mit dem Vater im Himmel. Das ist etwas, wo noch ein bisschen mehr Intimität auch da ist. Aber sonst sehen wir nicht allzu viel, vor allem auch bei der Kreuzigung nicht. Aber es ist ganz interessant, dass Psalmen und insbesondere Psalm 22 und Psalm 69, einfach jetzt als zwei sogenannte messianische Psalmen, also Psalmen, die gleichzeitig Prophetien sind auf den Herr Jesus hin. Und dass diese Psalmen eben etwas offenbaren vom Herz und von dem Leiden, wo Jesus innerlich durchlebt hat. Also wenn ihr da mehr wollt sehen oder auch können, dann leset die Psalmen unter dem Aspekt. Psalm 22, im Psalm von David, man sagt, ja, ihm seine Erfahrungen, aber es ist ja interessant, dass er dort ja im Vers 2 sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann merken wir sofort, hey, das sind doch die Worte, die Jesus geschaut hat am Kreuz. Und dann geht es weiter, meine, ohne jetzt das zu vertiefen, das könnt ihr daheim, aber Vers 14 heisst es, in einer poetischen Sprache natürlich, es ist eine poetische Bildsprache, sie sperren ihr Maul gegen mich auf, wie ein reißender und brüllender Löwe. Das ist das Bild, das er verwendet wird vom Löwe. Oder Vers 22, wo er bittet, errette mich aus dem Rachen des Löwen. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Also das Bild, oder, wo wir da haben, die Löwengrube, die Löwe rundherum und Jesus, wo hat man sie leiden, wo das in dieser Bildsprache im Psalm 22 auch vergleicht mit Löwen. Was auch noch ganz ein interessantes Detail ist, Matthäus 27 lesen wir, dass der Stein versiegelt worden ist und bewacht. Und der Stein, den sie dort hin tun haben, bei der Löwengrube, ist auch versiegelt worden. Damit nicht irgendjemand den Daniel hätte rausnehmen können, oder, während der Nacht, und noch retten. Und so sehen wir auch da ganz eine interessante Parallele, dass auch da der Stein versiegelt worden ist. Auferstanden und aufgefahren. Wir lesen dann, wie der Darius früh morgens, ganz früh, ist rangegangen und hat gesagt, lebst du noch? Und es ist interessant, bildlich gesprochen, oder? Ist natürlich der Daniel, der aus der Löwengrube wieder rausgenommen worden ist. Hat er den bildlich gesprochen, ist der wohl verstanden, oder? Eigentlich ist der tot gewesen dort unten, oder? Nein, menschlich. Das sind natürlich Bilder, oder? Das ist wieder Abraham mit dem Isaac. Und dann hat man ein Opfer, dann hat er aber nicht richtig ein Opfer, aber bildlich gesprochen ist das ja auch Jesus, der geopfert worden ist, als Bild, oder? Auf den Herr Jesus sein. Und so haben wir da eigentlich früh morgens die Auferstehung und dann in die Gegenwart vom König aufgeholt, können wir vielleicht auch die Auffahrt sehen. Der König als Bild natürlich jetzt in dem Fall von Gott dem Vater, wo eben der Herr aufgegangen ist. Und ich habe da den Vers auch genommen aus dem Hebräer 4, wo es heisst, dass wir so großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus. Also er, auferstanden, ist nachher schlussendlich in den Himmel eingegangen. Die Geschichte geht nachher noch weiter. Wir haben ja dann nicht die Verse jetzt gerne zu gelesen. Die können wir dann daheim noch lesen. Es wird dann darauf hingewiesen, wie ja dann der Daniel erhöht worden ist. Es wird hingewiesen, wie die, die ihm schlecht haben wollen, gerichtet worden sind. Also zwei Elemente sind da drin, wo ich da noch darauf hinweisen möchte. Ich sage jetzt dem unter dem Titel offenbart, beziehungsweise unter dem, was mir in Zukunft ja erwartet. Wir erwarten den Herr Jesus. Wir erwarten, dass er wieder zurückkommt. Und das ist auch etwas, wo man vielleicht auch wieder fragen müsste. Wie lebe ich eigentlich? Lebe ich so, dass ich wirklich mal sage, am Morgen ins Gebet einschliessen und sage, Herr Jesus, ich wünsche mir, dass du heute kommst. Ich erwarte dich. Ich möchte mit dir die Gemeinschaft haben. Und ich würde mich so freuen, oder, wenn du heute würdest kommen. Und das ist die Frage, haben wir die Erwartungshaltung? Oder? Die ersten Christen haben das gehabt. Wir lesen ja da davon. Und da ist es noch lang gegangen, oder? Jetzt wissen wir, dass 2000 Jahre vergangen sind. Aber ich denke, wir dürfen heute genau gleich erwarten, dass der Herr wiederkommt. Und vielleicht geht das gerne nicht mehr so lang. Das wissen wir nicht. Er hat es selber jetzt gesagt, wir wissen es nicht. Wir können kein Datum setzen. Aber wir erwarten ihn. Und dann wird so sein, dass dann auch das Gericht wird da sein. Also da, die sind ja dann alle in die Löwengrube hineingeworfen worden. Die, die da den Komplott gemacht haben, sind also gerichtet worden. Und ist noch interessant, ganz ein kleines Detail, es wird dann dort erwähnt, dass die Löwen sind nicht irgendwie satt gewesen, oder? Dass man könnte sagen, ja gut, die haben jetzt einfach keinen Hunger gehabt, oder? Darum haben die da in Ruhe gelassen. Sondern es wird dort erwähnt, die sind in der Luft, die sind also nicht einmal am Boden angekommen, haben die Löwen schon gepackt und verbissen, oder? Also das ist irgendwie dann das Bild, oder? Damit irgendwie wirklich klar ist, also die Löwen sind absolut hungrig gewesen, oder? Also die haben wirklich nur darauf gewartet, dass da jemand reinkommt. Und so sehen wir dann in den letzten Vers, wo dann auch erwähnt wird, also gerade um Daniel 6 wird am Schluss dann noch erwähnt, ich hoffe, ich das noch lesen, Vers 27, es ist von mir, jetzt vom Darius, ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt und sein Königreich wird nie zugrunde gehen und seine Herrschaft hat kein Ende. Das ist sehr interessant, oder, wie er das ausdrückt. Und das deutet ganz klar auf das ewige Königreich Gottes hin, wo wir erwarten. Wir erwarten das Reich, das sich offenbaren wird, wenn der Herr Jesus kommt. Und das ist ein Reich, das nie wird zu Ende gehen. Und so erwarten wir das und lesen dann auch in dem Philipper 2, dem wunderbaren Kapitel, wo ja gezeigt wird, dass der Sohn Gottes, obwohl er in Gestalt von Gott war, dass nicht ein Raub erachtet hätte, eben Mensch zu werden, sich zu erniedrigen bis zum Tod. Und er wird hoch erhoben, damit im Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Also so möchte ich also ermutigen, dass ihr vielleicht einfach auch Beispiel nehmen könnt, oder, vom Alten Testament, und da versuchen, Parallelen zu ziehen auch. Was zeigt das uns von Jesus? Was können wir da von Jesus erleben? Und es gibt sicher eine ganz gute Literatur, die uns auch da helfen kann oder Hilfestellung geben von anderen, die schon Überlegungen gemacht haben. Und da kann man immer wieder auch Neues entdecken.